Wie könnte eine militärische Anwendung sein? Wie könnte eine zivile, eine privatwirtschaftliche Anwendung sein? Der Gedanke, diese Dinge zusammenzuführen, liegt für mich ökonomisch, in diesem Fall makroökonomisch oder sicherheitsökonomisch, genauso auf der Hand wie mikroökonomisch oder betriebswirtschaftlich für die einzelnen Betriebe. Deutschland jetzt wieder verteidigungsfähig zu gestalten, und das betrifft auch die Unternehmen und ihre Fachkräfte. Es ist eben eine Abkehr von bisherigen Wahrheiten.
Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Ein Thema, das aufhorchen lässt und das bisher kaum öffentlich diskutiert wird: das verstärkte Engagement der Autoindustrie im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Eine Chance, die Krise der Automobilwirtschaft auch in Ostdeutschland zumindest teilweise auszugleichen. Sicherheits- und Verteidigungstechnik, da habe die Automobilwirtschaft beste Voraussetzungen, denn sie sei bereits Weltspitze im Bereich der hochqualitativen Massenfertigung, und für die Zeitenwende brauchen wir genau diese Kompetenzen, sagte mir Dr. Christian Growitsch, der Geschäftsführer des Hamburg Institute for Innovation, Climate Protection and Circular Economy. Mit ihm habe ich über Dual-Use-Güter gesprochen, über zivile Produkte, die auch für eine militärische Nutzung eingesetzt werden können. Ja, Herr Dr. Growitsch, herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Osten. Und wir sprechen jetzt über ein Thema, das gar nicht so sehr in der öffentlichen Debatte ist, auch nicht im öffentlichen Bewusstsein. Dass die Welt im Umbruch ist, das ist klar, das erleben wir jeden Tag. Die wirtschaftliche Rolle Deutschlands ist stark herausgefordert. Und beispielhaft, glaube ich, kann man auch dabei anführen, die Krise der Automobilindustrie. Sie haben kürzlich in einem Vortrag sich mit der Frage beschäftigt, die eben noch so gar nicht richtig in der öffentlichen Debatte ist, wie man nämlich die industrielle Stärke Deutschlands, die ja zweifellos vorhanden ist, auch die technologische Stärke, wie man da auch einen Beitrag zur Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Landes herstellen kann, stärken kann. Und beispielhaft haben Sie sich eben mit der Automobilindustrie beschäftigt. Kurz gefragt, die zurückgehenden oder schwankenden Kapazitäten in der Automobilwirtschaft, sollen die künftig und können die für neue Sicherheitsprodukte eingesetzt werden?
Die aktuelle Krise in der Automobilwirtschaft, Herr Brinkstöde, Sie haben sie angesprochen, ist virulent, und aus meiner Sicht wäre ein verstärktes Engagement der Industrie im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, eine Möglichkeit, diese Krise zumindest in Teilen zu überwinden. Und in der Tat, die Voraussetzungen sind da. Die deutsche Automobilwirtschaft ist Weltspitze im Bereich der hochqualitativen Massenfertigung. Und ich glaube, für die Zeitenwende brauchen wir genau diese Kompetenzen.
Nun ist ja, das hat ja was mit Konversion zu tun. Das ist im Grunde ja auch eine ganz alte, Perspektive, die schon in den 70er und 80er Jahren diskutiert worden ist, damals durchaus kritisch, dass nämlich zivile Produkte auch für eine militärische Nutzung eingesetzt werden kann. Ist das etwas, was Ihnen auch vorschwebt, und wenn ja, wie genau im Bereich der Automobilindustrie?
Vollkommen richtig. Dieses Thema Dual Use, also die Möglichkeit, zivile Güter auch im Verteidigungssektor zu nutzen, ist in Deutschland nicht besonders positiv beleumundet. Ich glaube aber, dass sich das gerade ändert. Wir brauchen das, um die Verteidigungsfähigkeit von Europa zu stärken. Man kann ja fast sagen, überhaupt herzustellen. Und diese Dinge, die Güter, die im zivilen Bereich produziert worden sind oder für die es ausreichend Produktionskapazitäten gibt, lassen sich an der einen oder anderen Stelle eben auch sicherheitspolitisch einsetzen. Und sie sind gut, sie sind günstig, sie sind bereits verfügbar, also on the shelf. Und von daher glaube ich, ist das an sich genau das, was wir jetzt brauchen, um schnell verteidigungsfähig zu werden. Auf der anderen Seite, Sie sprachen es an, die deutsche Automobilwirtschaft hat freie Kapazitäten und wie ich schon sagte, ist hervorragend aufgestellt für den Bereich Massenfertigung. Hier also Verknüpfungen anzustellen, scheint mir nur logisch.
Lassen Sie uns das mal konkret machen. Was schwebt Ihnen vor? In welchen Bereichen kann die Automobilwirtschaft, wenn wir da jetzt zunächst bei bleiben, und das war ja auch Ihr Aufhänger, was kann da geleistet werden? Um was für eine Art von Produkten geht es, die jetzt sozusagen aktuell sind? Weil vielleicht ein kleiner Rücksprung. Zivile Autoproduktion hat schon ja seit Jahrzehnten einen Beitrag auch für Sicherheit gesorgt. Wenn wir mal auf den Lkw-Bereich schauen, Lastkraftwagen werden für die zivile Nutzung, aber genauso ja auch für militärische Nutzung schon seit Jahren produziert.
Absolut richtig. Und das beste Beispiel, ohne da hier besondere oder einzelne Hersteller besonders hervorheben zu wollen, aber das beste Beispiel ist sicherlich der Unimog, den wir ja in allen möglichen Nutzungskontexten kennen, also ein geländegängiges Lkw-Fahrzeug. Und in der Tat, das wird bereits multifunktional, kann man vielleicht sagen, genutzt. Ja, ich glaube, es gibt noch andere Bereiche. Also wir haben schon über die hervorragenden Produktionssysteme der deutschen Automobilwirtschaft, im Übrigen insbesondere hier in Ostdeutschland, gesprochen. Es sind ja sehr neue und effiziente Produktionssysteme. Es gibt aber auch noch andere Bereiche. Nehmen Sie beispielsweise die auch in Ostdeutschland stark ausgebaute Elektromobilität oder die Produktion von Elektrofahrzeugen, die braucht Batterien, die braucht Energiesysteme und diese Elemente lassen sich natürlich auch im Feld für Verteidigungszwecke nutzen. Ja, mobile Energie ist ein wesentliches Thema in der Verteidigungssituation. Hier gibt es also bereits Kompetenzen, Produktionssysteme, die man nutzen kann. Das Thema Fahrzeugplattform ließe sich vielleicht noch aufführen, also wie Sie selber sagten, einzelne Fahrzeugtypen, die multifunktional eingesetzt werden können, vielleicht auch moderne Produktionssysteme, die es erlauben, relativ schnell die Produktion umzustellen. Aber auch Dinge, die Automobilindustrie mit ihren Zulieferern für moderne Fahrzeuge entwickelt hat. Das ganze Thema Sensorik, Fahrerassistenzsysteme, das ganze Thema KI, die zunehmend Einzug in die Automobilwirtschaft, in die privaten Automobile auch hält. Das sind Dinge, die sich so oder so ähnlich sicherlich auch für Fragen der Lageerkennung im Feld, in der Verteidigung nutzen lassen.
Wenn Sie auf die Automobilwirtschaft schauen, wie nehmen Sie da das Interesse wahr, sich an Produkten, an der Herstellung von Produkten zu beteiligen, Produkte zu produzieren, die eben auch für einen Sicherheitseinsatz, für einen militärischen Einsatz, für eine derartige Nutzung geeignet sind?
Ich erlebe da eine mich selber erstaunende Veränderung der Kultur. Ich nehme an, vor 5 Jahren, wenn Sie dort Facharbeiter in großen Automobilproduktionsanlagen gefragt hätten, ob sie sich vorstellen können, auch für den Verteidigungsfall zu produzieren, wäre die grundsätzliche Antwort möglicherweise eher skeptisch, vielleicht sogar negativ gewesen. Das scheint sich zu ändern. Der überwiegende Teil der Bevölkerung und damit natürlich auch der Automobilwirtschaft, die ein positiver Querschnitt der Bevölkerung ist, zeigt ein Interesse daran, Deutschland jetzt wieder verteidigungsfähig zu gestalten. Und das betrifft auch die Unternehmen und ihre Fachkräfte. Ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern. Das hat unterschiedliche Gründe. Ja, kulturelle Betriebsverfassungsthemen, die man natürlich mit berücksichtigen muss. Aber ich glaube, insgesamt ist ein Interesse da. Das zeigen unterschiedliche Gespräche, Diskussionsformate, die wir in den letzten Wochen hatten und entwickelt haben. Es gibt Interesse. Woran es zum Teil noch hakt, ist das entsprechende Netzwerk. Also da möchte ich in Ihrem Format jetzt auch mal für werben, sich entsprechend zusammenzuschließen und Politik und Verteidigungsindustrie im Kollektiv einmal anzusprechen und zu sagen, wir als Teile der Industrie, der Automobilwirtschaft und ihrer Zulieferer sind bereit und in der Lage, unseren Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit zu leisten. Spricht mit uns.
Also Ihre Perspektive ist mehr eine strategische, eine volkswirtschaftlich strategische, auch eine sicherheitsstrategische Perspektive. Und es ist weniger die Frage, wie können wir jetzt schwindende Kapazitäten in der Automobilwirtschaft auffüllen durch neue Auftraggeber, neue Produkte, die wir einfach technologisch, technisch, praktisch, produktionsmäßig auch herstellen können. Also das Thema ist deutlich größer.
Ja, aber nicht eindimensional. Also genauso wie Sie sagen, es gibt diese eine quasi duale Logik dabei. Also zum einen, um die Verteidigungsfähigkeit herzustellen, um einen Krieg zu vermeiden, den man nach Aussagen von Militärexperten ja wohl am besten vermeidet, wenn man sich stark aufstellt. Dafür brauchen wir ein schnelles Hochlaufen der Produktion von letztlich Rüstungsgütern, Munition und eben auch neuen Instrumenten der Kriegführung, also im Bereich der Cybersecurity, im Bereich der Drohnenentwicklung, aktiv wie passiv, braucht es eben ein Hochfahren der Produktion, mehr Kapazitäten und entsprechend ist die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ja auch bereits dabei, ihre Kapazitäten hochzufahren. Ich glaube aber, um wirklich die exorbitanten Mittel, die die Bundesregierung jetzt in den nächsten Jahren bereitstellen wird, vernünftig auszugeben, braucht man eben ein deutlich schnelleres Hochfahren an Kapazitäten. Gleichermaßen haben wir die Krise oder zumindest die Herausforderung in der Automobilwirtschaft mit einem Kompetenzset wiederum, was sich hervorragend in der Sicherheitspolitik nutzen ließe. Also der Gedanke, diese Dinge zusammenzuführen, liegt für mich ökonomisch, in diesem Fall makroökonomisch oder sicherheitsökonomisch, genauso auf der Hand wie mikroökonomisch oder betriebswirtschaftlich für die einzelnen Betriebe.
Das ist ein gutes Stichwort, ökonomisch und betriebswirtschaftlich. In Thüringen, wenn wir mal auf Thüringen schauen, da gibt es schon seit längerem Bewegung bei den kleinen und mittleren Automobilzulieferern, die ja sowieso divers aufgestellt sind und seit jeher zwar in einem großen Maßstab, aber nicht ausschließlich für die Automobilindustrie produziert haben und produzieren, die jetzt natürlich schauen, wie sie ihre Kapazitäten sozusagen auslasten können. Und die interessanterweise hat die Wirtschaftsministerin aus Thüringen vor kurzem angekündigt, dass es so eine Art Sicherheitsgipfel in Thüringen geben soll, wo man Unternehmen zusammenholen will, zusammenholt. Das Interesse scheint groß zu sein, um das zu tun, was Sie eben gesagt haben, sich zusammenzuschließen, darüber zu diskutieren, was man gemeinsam machen kann und welchen Beitrag auch die KMUs in Thüringen in dem Bereich leisten können. Welche Art von Unterstützung, Netzwerk, Kommunikation, weil Sie eben von einer kulturellen Herausforderung auch gesprochen haben. Also wie können man diese und sollte man diese Prozesse begleiten, auch von der öffentlichen Hand?
Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, die Netzwerke zwischen ziviler Industrie und Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und natürlich auch mit dem Beschaffungssystem der Bundeswehr, dieses Netzwerk zu stärken, vielleicht sogar erstmal aufzubauen. Und dazu muss man sich kennenlernen. Ja, die Beschaffungsprozesse in der Automobilwirtschaft, wie wir sie klassisch über die OEMs kennen, sind hochprofessionell, aber eben doch sehr anders, als das beim Beschaffungswesen der Bundeswehr der Fall ist. Das heißt, hier muss man erstmal, denke ich, lernen, die gleiche Sprache zu sprechen. Das geht nur über Austausch, man muss sich kennenlernen. Dafür braucht es bestimmte Formate und in diesem Fall muss man sagen, ausdrückliche Zustimmung meinerseits für die Politik dort in Thüringen, auch das Engagement der jeweiligen Landesregierung, hier dieses Formulieren von Netzwerken, dieses Aufstellen von Netzwerken auch zu unterstützen, damit es eben auch zu effizienter Kommunikation kommt. Es ist schlechterdings ja nicht vorstellbar, dass das kleinere, also KMUs, kleinere und mittelständische Unternehmen, sich von sich aus alleine an große Rüstungsbetriebe beziehungsweise das Verteidigungsministerium direkt wenden. Ich nehme an, dass es dort kaum eine gemeinsame Sprache gibt. Die muss eben erst entwickelt werden und da kann und sollte Politik auch eine erleichternde Rolle spielen. Ich sehe hier im Übrigen auch bestimmte Verbände, vielleicht nicht in der Pflicht, aber es gibt zumindest Rollen für sie, Verbände der Automobilwirtschaft, Verbände der Industrie, der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, aber eben auch den Industrie- und Handelskammern, die hier einfach Netzwerke mit organisieren können und die mehreren Marktseiten, wenn man das so formulieren möchte, mal miteinander in Kontakt bringt.
Ich will noch einen Moment bei dem Punkt bleiben, nämlich Bereitschaft, Interesse in der Automobilwirtschaft oder in der Industrie. Ich würde gleich einen Sprung auch weiter noch machen, auf die Industrie insgesamt schauen, aber noch einen Moment eben bei der Automobilwirtschaft bleiben. Also das Interesse bei Unternehmen, bei Verbänden, wie groß ist das? Denn in Europa und in Deutschland haben wir ja eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Kultur, was Industrieproduktion, Industriesteuerung, Industriepolitik angeht, als zum Beispiel ja, Japan oder natürlich aktuell seit vielen Jahren die Vereinigten Staaten. In Japan hat man schon in den 70er, 80er Jahren eine industriepolitische Steuerung auch auf politischer Ebene vorgenommen. In den USA haben wir das DARPA, das Forschungsinstitut des amerikanischen Verteidigungsministeriums, wo ganz gezielt geguckt wird, welche Industriezweige zur Sicherheit beitragen können. Das ist ja in Deutschland nicht so ausgeprägt.
Ja, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an und vielleicht lassen sich Ihre beiden Beispiele auch zur Differenzierung unterschiedlicher politischer Denkschulen nutzen. Das System Japan, mir fällt da das legendäre MITI ein, also das Ministerium für die Zusammenarbeit von Politik und Industrie, also wenn man so will, ein Ministerium für Industriepolitik, gilt in seinen ersten Jahren als erfolgreich. Heute, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung in Japan anschaut, denke ich, muss man konstatieren, dass es dort eher dann eine Anmaßung von Wissen gab und man eben es nicht geschafft hat, in zentralen industriellen Feldern mit vorne dabei zu sein, geschweige denn dort weltweit zu dominieren. In den USA ist es anders. Dort gab es weniger eine ganz konkrete Festlegung, vielleicht vom Verteidigungssektor abgesehen, wo man weltweite Dominanz, weltweite Spitzenführerschaft erreichen will. Dort ist vielmehr relativ offen, tatsächlich technologieoffen und mit sehr viel Geld der öffentlichen Hand ein Innovationssystem geschaffen worden, ein Innovationsmodell geschaffen worden, das es eben erlaubt hat, nicht nur militärische Spitzenprodukte zu entwickeln, sondern sogenannte General Purpose Technologies, also Technologien, die gleich Dual Use gedacht haben, also für die man sofort überlegt hat, wie könnte eine militärische Anwendung sein oder und wie könnte eine zivile, eine privatwirtschaftliche Anwendung sein. So ist das Internet entstanden, so ist die GPS-Navigation entstanden, so sind Elemente auch der Stealth-Technologie, also der Anti-Radar-Beschichtung und Produktion entstanden. Und insbesondere die ersten beiden kennen wir ja fast nur aus dem zivilen Zusammenhang. Aber der Vorläufer des Internet war eben tatsächlich das DARPANET. Und der Gedanke dabei war, dass man dezentrale Systeme weit weniger einfach ausschalten kann als zentrale. Und so ist eben das weltweite Internet daraus dann entstanden. Und das ist das, was die USA eben dann auch immer mal wieder wirtschaftlich in einzelnen Feldern und damit auch im Kollektiv so erfolgreich gemacht hat, dass eben gefördert durch frühphasiges Engagement des Department of Defense, der DARPA, Innovationen entstanden worden sind, die dann zu schnell skalierenden Unternehmen geführt haben, zu Unicorns und dann irgendwann zu absoluten Spitzenreitern in ihren jeweiligen weltweiten Märkten. Und das ist etwas, von dem wir hier in Deutschland sicherlich auch nochmal lernen können. Also weniger vielleicht die industriepolitischen Beispiele aus Japan. China, wie so häufig, ist so eine Ausnahme, die ökonomisch schwer zu erklären ist, sondern eher diesem US-amerikanischen Modell folgen, also durch gezielte technologieoffene Innovationsförderung stark skalierbare Unternehmen zu schaffen oder zu unterstützen, die dann auch an Weltmärkten, zivilen Märkten erfolgreich agieren können.
Wenn man sich dieser Perspektive anschließen will und auch der Auffassung ist, dass Deutschland und die letzten Jahre, insbesondere natürlich der Ukraine-Krieg, hat das natürlich sehr deutlich gemacht, wo Deutschland und Europa, aber insbesondere eben auch Deutschland Nachholbedarf hat, dann ist es sozusagen eine eminent kulturelle, das haben Sie angesprochen, und eine hoch politische Frage, wie man diesen Nachholbedarf am Ende befriedigt, in die Lücken schließt. Man muss ihn nicht mögen und er ist auch ideologisch extrem umstritten, aber Elon Musk ist natürlich in den Vereinigten Staaten mit seinem Unternehmenskonsortium und Imperium ein Beispiel dafür, wie man zivile und militärische Nutzung auf einem extrem erfolgreichen Niveau, wenn man sich das aus betriebswirtschaftlicher Perspektive anguckt, da ein Imperium geschaffen hat, Tesla, SpaceX und vor allen Dingen auch Starlink, das Satellitensystem, Kommunikationssystem, was ja auch unverzichtbar für die Ukraine ist. Da hat also Deutschland und Europa, aber wir bleiben mal bei Deutschland, ohnehin extrem Nachholbedarf. Wenn wir das mal auf die politische Ebene heben, dann geht ja die Diskussion in Deutschland, ist da sehr vielschichtig. Und auch da haben wir Nachholbedarf in der öffentlichen Diskussion, im Bewusstsein der Leute, weil wir natürlich bei solchen Vorschlägen und auch Diskussionen, die Sie jetzt anzetteln, ja sofort eine ganz bunte Diskussion haben.
Ja, vollkommen richtig. Also ich darf auch offen sagen, dass ich, sagen wir mal, zumindest politisch und vielleicht auch ideologisch kein Freund von Elon Musk bin. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Was man konstatieren muss, ist, dass es ihm gelungen ist, in zentralen, zukunftsfähigen Technologiefeldern weltweit führende Unternehmen aufzubauen. Ja, das ist in der Elektromobilität der Vorreiter Tesla, das ist SpaceX mit wiederverwendbaren Raketen. Diese Firma hat es mittlerweile geschafft, tatsächlich die NASA sozusagen als eigenen Akteur im Bereich der Raumfahrt fast auf abzulösen und ist großer Lieferant der NASA geworden. Starlink haben Sie angesprochen. Das gilt für mich genauso, aber auch für das Thema Solarzellenproduktion, SolarCity. Und nicht zuletzt auch die KI-Entwicklung. Ja, Grok als wie sagt man, Name oder Produktname, aber die Firma heißt XAI. Was ist ihm hier gelungen? Er hat tatsächlich eigentlich, also neben diesen Zukunftstechnologien, die sie ja so per se schon sind, hat er damit ein vollständiges Arsenal moderner Kriegsführung geschaffen. Teile der zukünftigen Militärlogistik und vielleicht auch darüber hinaus mindestens die Flugsysteme, Drohnen, sind Teil von Elektromobilität. Batterien spielen deswegen eine große Rolle, Raketentechnik ohnehin. Dort ist Dual Use ja unmittelbar sozusagen nachvollziehbar. Satellitenkommunikation hat bereits Einfluss auf die Kriegsführung in der Ukraine jetzt gehabt und es den Ukrainern mindestens temporär erlaubt, sich besser zu verteidigen, als das ohne die geschehen wäre. Solarenergie als Möglichkeit, dezentrale Energie zu erzeugen, künstliche Intelligenz und nicht zuletzt die Robotik. Tesla ist jetzt dabei, humanoide Roboter nicht nur zu entwickeln, sondern auch schon zu bauen. Auch das mag nochmal Einfluss auf zukünftige Verteidigungssysteme haben. All das kann man nur konstatieren, ist nicht nur ökonomisch erfolgreich, sondern auch zentraler Baustein einer zukünftigen Verteidigungspolitik. Und ich glaube, dass es Deutschland insbesondere gut anstünde, diese Bereiche auch entsprechend auszubauen. Das Interessante ist, vielleicht von einzelnen Beispielen wie SpaceX mal abgesehen, wir sind ja überall in diesen Bereichen auch aktiv und selbst dort, ja, also Elektromobilität ist auch eine deutsche Domäne, Satellitenbau auch eine deutsche Domäne, Photovoltaik ist hier erstmalig wirklich skaliert worden, KI vielleicht noch weniger, aber es gibt also viele Beispiele von Prozessen, von Produktionsprozessen und Industriefeldern der Zukunft, wo auch Deutschland bereits zu den Top 3 der Welt gehört.
Wenn man nochmal einen konkreten Blick auf die deutsche Unternehmenslandschaft wirft, dann fällt einem natürlich auch der Weltmarktführer Trumpf ein, der sich kürzlich dazu entschlossen hat, als Produzent von, ich sag mal, Sensoriktechnologie auch einen Beitrag in diesem Sinne zu leisten. Wenn wir auf Ostdeutschland schauen, haben wir das aktuelle Beispiel in Görlitz, wo früher Eisenbahnwaggons gebaut worden sind, in Zukunft Teile oder ganze Militärfahrzeuge gebaut werden sollen. Was braucht es eigentlich, wenn Sie im Vergleich dann auf andere Länder gucken, wir haben das eben schon angesprochen, was braucht es eigentlich an Steuerung, an Bündelung und wer sind die Akteure, wer unterstützt im Grunde diese Strategie, über die wir jetzt hier sprechen und mit der Sie sich eben auch beschäftigen?
Aus meiner Sicht braucht es erstmal entsprechende effiziente Beschaffungssysteme des Bundes und auch natürlich seiner Zulieferer seiner Zulieferer im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist mit Sicherheit der erste Schritt. Dafür braucht es Standards, die bekannt sind und die dann auch für die Unternehmen der zivilen sozusagen Produktion in Deutschland Anwendung finden können, sodass dann auch dort relativ schnell produziert werden kann. Ich glaube, dass das möglich ist, ohne ein expliziter Experte für öffentliche Beschaffung zu sein. Aber das, also wenn ich stelle mir das relativ pragmatisch vor, wenn es wenn ein Zulieferer in der Lage ist, die großen OEMs zu bedienen, dann sollte seine Produktionsqualität ja auch hinreichend sein, um auch in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie Zulieferer zu werden. Das ist vielleicht das Erste. Das Zweite sind die Netzwerke, von denen ich schon gesprochen habe. Also das Zusammenführen hier von letztlich neuen Akteuren in dem Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, nämlich denjenigen, die jetzt hier diesen Markteintritt wagen können oder möchten. Und das Dritte ist dann in der Tat der kulturelle Wandel, das bisschen in die Belegschaften. Natürlich dieser Schritt auch kommuniziert werden muss und vielleicht auch diskutiert werden muss. Vermutlich ist das, wenn das entsprechende Geschäftsmodell stimmt, mit den Stakeholdern oder den Aktionären von Kapitalgesellschaften ganz gut zu kommunizieren. Aber ich halte es hier für elementar, auch die Belegschaften mitzunehmen und mit ihnen darüber zu sprechen. Es ist eben eine Abkehr von bisherigen Wahrheiten. Das muss man an der Stelle sagen. Es gilt im Übrigen genauso für die Wissenschaft. Wir haben in 14 von 16 Bundesländern Zivilklauseln, die es den Hochschulen erlauben, systematisch Dual-Use-Forschung zu vermeiden bzw. gar nicht anzuwenden. Und auch das ist etwas, über das wir diskutieren müssen. Auch das ist eine kulturelle Frage. Sie haben es einleitend gesagt, Dual Use hat keinen positiven Leumund in Deutschland, in Europa. Ich denke, das muss sich ändern. Ich glaube, es wird sich ändern. Dafür brauchen wir einen Diskussionsprozess, der vielleicht auch mal hochkochen muss, ja, damit wirklich alle einmal gehört worden sind, der dann aber schnell, ich hoffe positiv, zu dem Ergebnis führt, dass wir hier enger zusammenarbeiten. Zivile Bereiche mit Militär- und Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und diese zivilen Bereiche sind neben der Industrie tatsächlich auch Wissenschaft und dritte Akteure.
Ich will zum Schluss nochmal zurückkommen auf die Wirtschaft im Osten. Neue Geschäftsmodelle, welche Chancen ergeben sich aus Ihrer Sicht für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland in dem Zusammenhang?
Wir haben ja anfangs über die herausfordernde Situation hier gesprochen. Ich hatte ja auch schon einige mögliche Anwendungsfälle genannt. Ich glaube in der Tat, dass die ostdeutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer im Bereich Batterie- und Energiesysteme, im Bereich flexible Fahrzeugplattformen und Flexibilisierung der Produktion, im Bereich Sensorik und KI, auch im Bereich von Halbleitern und Elektronik, Stichwort Silicon Saxony, und im Bereich von Logistik und Infrastruktur Beiträge leisten können, schnell Produkte weiterentwickeln können, um dem etwas anderen Anforderungsprofil der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu entsprechen und damit vielleicht eine weitere Säule sozusagen, in diesem Fall betriebswirtschaftlich gedacht, eine weitere Säule von Ertragsquellen aufzubauen, um möglicherweise diese herausfordernde Phase der Automobilproduktion, wie wir sie aktuell entwickeln, diese transitorische Phase auf dem Weg zur Elektromobilität und zu, sagen wir, vielleicht dann auch irgendwann neuen globalen Handelssystemen zu überwinden und zu neuer Stärke zu führen.
Dr. Christian Growitsch, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland. Im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.